Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
Und ein paar Dinge, die vielleicht noch als Zusatzinfo für euch gut sind. Ich bin Wissenschaftlerin vom Beruf her und Theologin, und drei Länder spielen eine ganz bestimmte Rolle in meinem Leben und haben mich auch sehr geprägt. Und zwar ist das das rumänische Temperament meiner Eltern. Das, wer mich kennt, sieht sofort, ja, ich bin laut, ich rede schnell und ich bewege mich schnell, genau. Und dann ist es die österreichische Ordnungsliebe, die hat mich sehr geprägt. Ich bin hier aufgewachsen, Österreich ist für mich Heimat. Und dann ist Kaffee und Kuchen sozusagen das Zentrum. Kurz nach meiner Liebe zu Jesus kommt Kaffee und Kuchen. Ja, oder? Ja, genau so, genau so. Und da war Gott so gut zu mir und hat mich ins Schlaraffenland von Kaffee und Kuchen geschickt, nach Schweden. Und das, genau, die haben sogar einen Namen dafür. Am Nachmittag gibt es nämlich immer Kuchen mit Kaffee. Das heißt Fika. Und es ist wirklich, die feiern das jeden Tag. Stellt euch vor, und wenn ich nicht Fahrrad gefahren wäre dort, hätte ich sicher ein paar Kilo mehr gehabt. Ja, also diese Länder haben mich so geprägt, haben mich zu dem gemacht, wer ich bin. Aber ein ganz bestimmtes Land, in dem ich nicht leben durfte, hat mich zerbrochen. Und ich habe ein Stück weit mein Herz dort verloren. Bis zum heutigen Tag kämpfe ich noch mit diesem zerbrochenen Traum, den mir Gott eigentlich nicht erlaubt hat, auszuleben, bis jetzt. Und zwar ist das, nein, ich sag's euch noch nicht. Das ist der Cliffhanger. Ich muss zuerst mein schlaues iPad einschalten. Ja, und zwar ist das Thema heute und das vierte Land, das ich euch vorstellen möchte, was eine Rolle gespielt hat, Enttäuschung. Und zwar habe ich den Predigtitel, was, wenn Gott dich enttäuscht? Und ich weiß nicht, ob du Gott schon kennst oder Gott noch nicht kennst, das erste Mal da bist und denkst, na super, fängt schon gut an. Also ich kenne diesen Jesus nicht mal, diesen Gott, und du sagst mir, er wird mich enttäuschen. Er wird dich, ziemlich sicher, ich kann es dir unterschreiben, Hand ins Feuer, er wird dich enttäuschen. Und deshalb auch das Thema heute. Und ich habe mir gedacht, wer findet sich da nicht besser als Beispiel aus der Bibel, als die Jünger? Weil ich weiß nicht, wie gut ihr eure Bibel kennt, aber in der Bibel kommen ein paar Leute vor wie Petrus. Petrus war mir ist ähnlich. Wild, große Klappe, sagt viel. Und eines Tages befindet er sich mit seinen Kumpeln in einem Boot. Er stürmt und auf einmal kommt Jesus auf dem Wasser gehend auf ihn zu. Und er denkt sich, mega, kann ich auch. Jesus, ruf mich mal raus, ich kann das, ich zeig's dir. Und was macht er? Jumpt auf dem Wasser, geht ein paar Schritte, wird ihm ein wenig zu wild und sauft ab. Und ist es nicht enttäuschend? Er denkt sich wahrscheinlich, Jesus, du kannst hier auf dem Wasser gehen, wieso hilfst du mir nicht, auf dem Wasser zu gehen? Und dann gibt's zum Beispiel Johannes den Täufer, Cousin von Jesus, der sagt ihn an, tauft ihn, sieht wie der Heilige Geist, wie eine Taube auf Jesus herunterkommt, denkt, sieht eigentlich, okay, das ist der Sohn Gottes, sieht Wunder, erlebt alles Mögliche, landet aber im Gefängnis. Und was macht er? Er schickt seine Leute zu Jesus und fragt, hey, bist du wirklich eigentlich der du sagst, dass du bist? Schon enttäuschend, wenn nicht mal Familie an dich glaubt, oder? Und ist eigentlich, wenn ich euch das mal schon so vorwegnehmen kann, im Gefängnis auch gestorben. Also es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, hey, ich bin es, ich mache die Gefängnistüren auf. Auch sehr enttäuschend. Und dann gibt es noch eine Geschichte von den engsten Freunden von Jesus. Maria, Martha und Lazarus. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber Lazarus, der stirbt ja. Und bevor er gestorben ist, und bevor er wieder aufgeweckt worden ist von Jesus, nur damit ihr mal die Facts vorab habt, haben die Cousins oder die Freunde sozusagen ihm die Infos geschickt, hey, er ist todkrank, komm, was macht Jesus? Der wartet, bis er stirbt, und dann wartet er noch einmal ein paar Tage und dann erst geht er hin. Auch sehr enttäuschend, oder? Wenn du denkst, hey, das sind Freunde, wir sind so eng mit dir gegangen, wir haben dich geglaubt, wir haben dich holen wollen und du lässt das passieren. Und dann gibt es meine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch an 2020 erinnern könnt, aber da ist so eine kleine Grippewelle durch die Welt gegangen. Und das Jahr habe ich damit angefangen, sehr naiv, träumend. Ich bin ein Träumer. Ich habe Visionen, ich bin sehr ehrgeizig. Und in dem Jahr habe ich mir vorgenommen, nach Amerika auszuwandern. Das Land, an dem ich mein Herz verloren habe. Und ich habe den ganzen Frühling damit verbracht. Ich habe mich an einer genialen Uni beworben und ich habe kein Geld gehabt, 25.000 pro Semester. Easy, wenn Gott will, dann Gott macht. Und was hat er gemacht? Er hat gemacht. Ich habe ein Full Scholarship, also ein volles Stipendium. Mein ganzes Masterstudium wäre finanziert gewesen. Und dann habe ich sogar ein Housing bekommen, also ich habe eine Wohnung dort bekommen. Ich wurde angeworben für Student Jobs, alles mega. Nur die in Amerika haben mir gesagt, keine Sache, diese Grippewelle sollte bis Sommer vorbeigehen, damit wir dein Visum sozusagen bewilligen können. Und du musst im Land sein, damit du dieses Studium machen kannst. Und ich war sicher, Jesus hat mir ein Full Scholarship gegeben. Türen sind aufgeflogen, die haben mich geliebt dort. Und ja, klar, kommt Juni, nichts klar. Die haben gesagt, hey, wenn du bis Juli nicht da bist, verlierst du dein Scholarship und du musst dich neu bewerben, wenn du nicht da bist. Ja, diese Grippewelle hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als wir alle gedacht hätten. Und ich habe gekündigt. Also ich hatte keinen Job sozusagen. Ich hatte alles aufgenommen. Meine Schwester habe ich auch gesagt, hey, ich hau ab, Wohnung gehört dir, kümmere dich um den Rest. Habe meine Abschiedsfeiern, alles schon geplant gehabt. Und nein, Jesus hat gesagt nein. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast. Und vielleicht nicht so einen Traum wie ich, einen Selbstverwirklichungstraum, wenn du denkst, boah, gibt Schlimmeres, hast halt nicht nach Amerika gehen können. Österreich ist halb so wild. Aber für mich war Österreich wie ein Land, an dem ich verbannt worden bin. Ich habe mich nie angenommen gefühlt, vor allem nicht als Ausländerkind und habe mich nie zugehörig gefühlt. Und Amerika war so ein bisschen, da kennen mich die Leute nicht. Amerika ist da offener, da kann ich mich selbst verwirklichen. Aber heute stehst du vielleicht da mit einem viel gewichtigeren Problem vor Gott oder sagst, hey Gott, du hast mich eigentlich enttäuscht, du bist noch nicht aufgetaucht. Vielleicht hast du einen Wunsch nach einem Kind seit Jahren und Gott hat dir diesen Wunsch nicht erfüllt und du denkst, hey, ein Kind ist ja eigentlich etwas, was ganz nah an Gottes Herz ist. Oder vielleicht ist deine Ehe heute vor Trümmern und du sagst, hey, Jesus, sagst du nicht, dass Ehe wichtig ist, dass es eine Einheit ist, dass es ein Prinzip ist, auf dem du Gesellschaft baust und meine Ehe geht hier zugrunde, wo bist du? Oder vielleicht kämpfst du mit Heilung und wir lesen in der Bibel, Jesus ist einer, der heilt. Und Jesus taucht nicht für dich auf und heilt dich nicht. Enttäuschend, oder? Wozu dann? Wozu dann Jesus nachfolgen, wenn er eh nicht das macht, was er soll? Und wir keinen Benefit haben, Erfolg ist nicht versprochen. Also warum diesen Jesus nachfolgen? Denkt ihr euch? Denke ich mir auch manchmal, muss ich ehrlich sagen. Und da möchte ich eine Geschichte aus der Bibel rausholen, und zwar die von den Emmaus-Jüngern. Und bevor ich da hinein starte, möchte ich kurz einen Rahmen setzen, was Jesus zu diesen Jüngern gesagt hat, bevor er gestorben ist. Und zwar aus Johannes 14,1, da sagt Jesus zu ihnen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und ein paar Verse weiter in 25 sagt er, diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Das ist das Fundament, mit dem Jesus die Jünger zurückgelassen hat. Und dann haben wir die Jünger. Ich liebe die Jünger. Ich fühle mich einfach gesehen und verstanden, wenn ich die Jünger in der Bibel lese. Und zwar die Emmaus-Geschichte. Und dann fangen wir mal an mit Lukas 24, Vers 13 bis 14. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus. einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt, unterwegs, sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Okay, das ist mal das Setting. 2 Jünger gehen spazieren nach Emmaus und reden miteinander, was alles passiert ist. Jesus ist gestorben und sie wissen noch nichts, was danach passiert ist. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter in die Geschichte. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Und das ist nicht cool, weil genau das habe ich so erlebt in meiner Geschichte. Ich bin diesen Weg gegangen und ich habe Jesus nicht gesehen. Also am Anfang habe ich ihn schon gesehen, wo ich mir gedacht habe, Türen fliegen auf, Amerika öffnet sich. Aber so wie die Jünger ist Jesus nach dieser Enttäuschung noch immer mit mir gewesen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin vollgas in Enttäuschung gelandet. Ich habe mit Depression gekämpft. Ich habe mit meinem Glauben gekämpft. Ich habe mich von Community zurückgezogen, also von Kirche zurückgezogen, von meinen Freunden zurückgezogen. Und habe mich isoliert. Ich habe mir gedacht, ich möchte nicht in diesem Land bleiben. Ich bin so enttäuscht von diesen Menschen. Ich bin nicht geliebt, nicht angenommen. Ich habe so eine große Vision und ich habe nicht einen Platz in Österreich, dass ich das ausleben darf. Und dann sagen sie weiter in der Geschichte. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem auffällt und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken, sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Am 3. Tag. Und es wirkt so, als hätten sie vergessen, dass Jesus gesagt hat, hey, ich werde sterben, ich werde gehen, aber ich werde wiederkommen. Sie haben all diese Worte, das wir vorher gelesen haben, Johannes, haben sie vergessen, haben sie ausgeblendet. Und sie stehen hier vor Enttäuschung und sagen, hey, bist du der Einzige? Das war so ein großer Mann, wir haben alle unsere Hoffnung, wir haben geglaubt, dass er ein großer Prophet ist. Und jetzt stehen wir vor nichts. Wir haben gehofft, aber er hat uns nicht erlöst. Da sagen sie weiter, heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Jetzt kommt's. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab, fanden es alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Also erstens haben sie mal gesagt, okay, ein Prophet, obwohl sogar Petrus mal gesagt hat, hey, du bist der Sohn Gottes. Also sie haben all das, was er mal ihnen gesagt hat, vergessen, waren skeptisch und die 3 Tage hat ihn auch vorausgesagt, dann waren sie am 3. Tag, das Grab war leer, ein Engel ist ihnen erschienen. Also wenn mir ein Engel erscheint, dann habe ich mit dem Zweifel nicht so ein Problem. Aber sogar da haben sie ein Problem gehabt. Oder sie haben nicht daran gedacht, hey, ist auferstanden, gar nicht. Sie waren enttäuscht, sie waren verzweifelt. Und diese Frauen, dann waren sie selber dort, das Grab war wirklich leer, der Engel und keine Ahnung. Nein, Jesus, nein, wer auch immer war, er war ein Prophet, hat uns nicht erlöst, wir haben geglaubt, alles traurig. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Mussten denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Moses und dann bei sämtlichen Propheten. Und zu dem Zeitpunkt gehen sie schon eine Weile und Jesus sagt ihnen noch immer nicht, wer er ist. Und ich habe mich ein halbes Jahr, Ende 2020, noch immer in dem befunden. Jesus hat mir immer nicht gezeigt, dass er mit mir ist. Ich habe es nicht gesehen. Ich war traurig und enttäuscht von Gott, von Österreich. und haben gedacht, ja, mein Leben, ich habe kein Ziel, ich habe keinen Sinn und Jesus hält nicht das, was er sagt. Er ist nicht treu. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe schon von klein auf an Jesus geglaubt. Ich habe immer in Kirche mitgeholfen, mitgedient und habe mir gedacht, ja, das ist so ein Schritt in meine Berufung, in meine Selbstverwirklichung von dem, was ich geglaubt habe, dass Jesus in mich hineingelegt hat. Und genauso wie die Jünger habe ich Dinge gesehen in meinem Leben, aber ich habe sie nicht verstanden. Und Jesus hat sie mir nicht offenbart. Er hat mir nicht gesagt, hey, weißt du was, in einem Jahr, da kommt was Geniales auf dich zu. Bleib chill, genieß dein Leben, es wird gut. Hat er nicht gesagt. Er hat es auch den Jüngern nicht gesagt. Bis zu einem Punkt, wo sie sich fast getrennt haben und er zu ihnen gesagt hat, also so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Und Theologen sagen, dass dieses Abendmahl oder dieses Mahl, das sie genommen haben, auf dieses Abendmahl, auf das letzte Mal mit den Jüngern hinweisen sollte. Und in dem Moment, wo er das Brot nahm und es brach, wurden ihnen die Augen geöffnet. Und für mich war das so interessant, wie ich mir gedacht habe, wieso der Moment? Wieso hat sich Jesus nicht vorher offenbart? Weil er sie vorher in all dem geankert hat. Er hat ihnen die Schrift ausgegeben und gesagt, hey, das habe ich und da war ich und das habe ich zu euch gesagt und das haben die Propheten über mich gesagt. Und in dem Moment, Essen spielt auch für mich eine zentrale Rolle, muss ich sagen, macht Sinn. Oder dass Jesus sagt, hey, beim Abendmahl, er bricht das Brot und sie erinnern sich, er hat das alles gesagt und er war treu und er hat offenbart, dass er treu war. Und er hat gezeigt, dass er treu war. Und dann war er weg, weil das war das, was sie gebraucht haben. Und diese Jünger haben ihr Leben hingelegt, wortwörtlich. Sie wurden gesteinigt, sie wurden gekreuzigt, wurden verfolgt, verbannt, isoliert und haben an diesem Glauben festgehalten, weil sie sich erinnert haben, er war treu. Er hat das alles gesagt und hat es dann gemacht. Und was heißt es dann für uns, für mich? Ein Jahr später hat Gott mir eine Tür nach Tirol geöffnet. Und für mich war das, boah, Wien ist ja auch schon interessant, aber Tirol. Und es war so klar, also ich habe so ein Gefühl gehabt von diesem Geist, dass der Geist Gottes mich dahin zieht, dass er dort was für mich hat. Und in all dem bin ich in Tirol gelandet, habe einen genialen Job bekommen, ein neues Studium angefangen und es war so gesegnet. Und ich war so enttäuscht. Ich habe mir gedacht, Tirol, wirklich? Also zwischen Amerika und Wien gibt es ja noch ein paar Länder, die ja, ich hätte auch mit England oder weiß ich nicht, Deutschland würde auch noch gehen, aber Tirol. Und hat dann gesagt, hey, wieso Gott? Warum warst du nicht da? Und wieso Tirol? Und wieso alleine wieder? Wieder isoliert von meinen Freunden, die ich dann nach einem Jahr wieder langsam aufgebaut habe. Wieso wieder weg von meiner Familie? Und wozu das Einzige? Was hast du mit mir vor? Und wozu gibst du mir Träume? Wozu gibst du Hoffnung, dass du heilst? Wozu gibst du Hoffnung, dass du Ehen wiederherstellst? Wozu sagst du, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, wenn du keins für mich tust? Ich habe mein Leben Gott gegeben. Und dann, in dieser Enttäuschung, ich stehe heute hier nach 2020, 4 Jahren, Anfang dieses Jahres erst, nach 3 Jahren in Tirol, mit einer kurzen Unterbrechung, ist eine Geschichte vielleicht für eine andere Predigt, schaue ich auf all das zurück und auf einmal habe ich mich in einer Kirche gefunden, die ich liebe. Ich liebe meine Leute, ich liebe diese Church, es sind Freundschaften. Und das ist echt ein Testimony, die ich mir seit 7 Jahren eigentlich erbetet habe. Ich habe meine besten Freunde leben alle in Schweden. Ich habe meine besten Jahre in Schweden verbracht und ich habe es so geliebt. Und Das war eine andere Geschichte für eine andere Predigt. Aber ich bin dann nach Österreich gekommen und ich hatte für 7 Jahre keine starken Freundschaften. Und wisst ihr was? Meine besten Freunde, die leben in Tirol. Ja, ich habe genau so gedacht. Und das ist mir alles dieses Jahr irgendwie mega. All diese Leute auf diesem Bildschirm, das sind meine Family. Die sprechen mir ins Leben hinein. Die beten für mich, die ermutigen mich, die sagen mir mal, wenn meine Frisur schlecht ausschaut, wenn ich was zwischen den Zähnen habe, sagen sie mir das. Es ist meine Family. Und ich bin Gott so dankbar. Und Gott hat mich erinnert, hey, ich habe ein viel besseres Werk für dich. Ich habe was viel Wichtigeres für dich. Ich habe Heilung für dich. Ich habe einen neuen Anfang. Aber zuerst muss ich das Alte runterreißen, was nicht gut war. Und ich habe mein Leben in dem geankert, was ich machen kann, wer ich bin. Mein Studium, ja, ich liebe es zu studieren, ich liebe es zu lernen und das hat mir immer einen Selbstwert gegeben, wenn ich erfolgreich war. Und in Österreich hatte ich das nie. Ich habe mich in der Volksschule mit meinem Rumänisch-Deutsch so durchgekämpft, ich bin kaum ins nächste Schuljahr gestiegen. Und dann die akademische Laufbahn hat mir was gegeben und Gott hat es dann runtergerissen, hat gesagt, nein, ich möchte dir Wiederherstellung schenken in dem Land, wo du dich nicht angenommen fühlst. Und wisst ihr was, ich habe meine Träume nicht aufgegeben. Ich habe noch immer Visionen, aber ich halte sie so und halte sie nicht mehr so. Und genauso ist das den Emmaus-Jüngern passiert. Sie haben ihre Vorstellung in dem Gang mit Jesus nach Emmaus, haben sie langsam losgelassen, wo Jesus gesagt hat, hey, bei Moses, der hat das gesagt. Und die Propheten haben das gesagt. Und dann am Tisch hat er gesagt, das bin ich. Nach dem Tod bin ich auferstanden. Ich halte mein Wort. Ich bin ein Gott, der Wunder tut. Und ich bin ein Gott, der dich liebt. Aber den Zeitpunkt bestimme ich. Und manchmal erleben wir hier auf dieser Erde nicht diese Wunder, die wir uns wünschen. Aber das ist nicht das, was er uns verspricht. Nicht das, was so kostbar am Kreuz gekauft worden ist mit seinem Blut. Was er gekauft hat, war, dass ich frei werde von all der Ablehnung und Scham, die ich erlebt habe als Kind. Dass ich heute hier stehen darf und eine Community haben kann in Innsbruck und hier auch. Ich habe eben, wie gesagt, Freunde hier, die sagen, hey, wir lieben dich so, wie du bist. So laut du bist und so schnell du manchmal redest. Und die schlechten Witze, die mögen wir auch, weil wir dich mögen. Und er hat mich geankert. Und wisst ihr was, wenn Gott mir heute einen Traum schenkt und sagt, hey, probier's nochmal mit Amerika. Und er wieder die Tür zumacht, dann denke ich mir, ein drittes Mal, let's go. Weil ich nicht dem Traum nachfolge, sondern Jesus nachfolge. Und wenn deine Ehe heute in Brüchen vor dir ist, dann schau auf Jesus und schau nicht auf deine Ehe. Weil Jesus liebt deinen Partner mehr, als du ihn liebst. Und Jesus liebt dich mehr, als du dich liebst. Und Jesus hat Hoffnung für dich. Und nicht eine Hoffnung, die nicht erfüllt wird. Und wenn du diese schweren Tage hast, wo du dir ein Kind wünschst und alle anderen Kinder kriegen mit 20, 21 und du bist hier vielleicht mit Mitte 30 und denkst dir, wo ist Gott? Dann ermutige ich dich, wie die Jünger mit Jesus diesen Weg gegangen sind, wo er gesagt hat, dein Anker ist nicht in dem, dass du mal ein Baby kriegst. Dein Anker ist nicht in dem mal, dass du deine Heilung bekommst. So schlimm das klingt, oder? Wozu dann Jesus nachfolgen, wenn wir es nicht bekommen? Weil Jesus viel mehr hat als nur die Erfüllung unserer Wünsche. Weil dann ist es das Fundament, auf dem wir stehen. Wenn ich sage, Jesus, gib mir ein Baby. Er gibt mir das Baby. Dann ist es das. Und wenn ich sage, Jesus, ich wünsche mir ein Haus. Dann stehe ich auf dem Haus. Aber wenn die Welt so zerbrochen sie ist, manchmal zu Dinge passieren, du verlierst dein Kind, du verlierst dein Haus, du verlierst deine Ehe und all das, was du glaubst, dass Jesus ist, ist in Dingen geankert und gesetzt, dann geht dein Glaube genauso mit diesen Dingen weg. Und es ist auch nicht das, was die Bibel sagt, dass Ewigkeit hat. Weil wenn wir unsere Beziehung, unser Leben auf Jesus ankern, dann kann all das, was die Welt uns ins Gesicht wirft, kann uns egal sein. Welche Vers wir, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Er hat sich genau überlegt, wie er mich gemacht hat. Und das ist Fundament, das ist die Bibel. Und da sagt Jesus den Jüngern, geht zu dem zurück, was ich gesagt habe. Das ist Wort, mein Wort wird nicht vergehen. Und dann träume trotzdem weiter. Ich werde eines Tages hier stehen und dann werde ich euch noch mehr Zeugnisse erzählen von dem, wie Gott gut zu mir ist und er meine Träume neu geformt hat, weil wir haben so ein begrenztes Verständnis. Ihr wisst gar nicht, was in den 3 Jahren, 4 Jahren passiert ist, in denen ich hier war. Er hat Wiederherstellung geschenkt in meiner Familie, wo ich und meine Geschwister, es war essentiell, dass ich da war. Und in den Jahren hat er mir nicht nur Freundschaften geschenkt, er hat mir meine Familie in Tirol geschenkt und er hat mir eine Karriere geschenkt, die ich mir nie zugetraut hätte, die mir niemand zugetraut hätte. Was ich euch zum Schluss mitgeben möchte, ist, das ist ein Tiroler Bär übrigens, falls ihr das nicht seht. Nehmt Freunde mit. Freunde, wie die Emmaus-Jünger waren, sie waren beide verwirrt. Sie waren beide, hatten beide keine Ahnung, beide enttäuscht. Aber wisst ihr was, sie sind in dieselbe Richtung gegangen. Sie haben diesen Weg zusammen eingeschlagen und haben sich gegenseitig zugehört, unterstützt. Nehmt euch euer Bären mit. Nehmt euch eure Freunde mit. So leicht es ist, alleine diesen Dinge durchzugehen und zu entscheiden, ist es viel besser, wenn wir in Community sind. Und Community war das, was ja für mich die größte Herausforderung war. Ich habe mich isoliert am Anfang. Und wenn ich zum Beispiel nicht meine Schwester gehabt hätte, die gesagt hat, hey, ich glaube, du brauchst deine Freunde. Es wird schon anstrengend, dich alleine hier zu Hause zu haben, erstens. Und sie lacht, seht ihr? Ich habe recht, das war wirklich so. Und das hat mich eigentlich auch aus dieser Depression rausgeholt. Und da hat Gott auch wieder Hoffnung in meinem Leben hineingesprochen. Ich bin wieder rausgekommen durch Community. Ankert euch in den Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Hört nicht auf Gott zu vertrauen. Aber vertraut nicht auf das, was ihr seht hier auf dieser Erde. Vertraut nicht auf 8 Jahre kinderlos oder auf 10 Jahre Probleme in der Ehe, sondern schaut auf Jesus und das, was er wirklich gesagt hat. Und dann immer gut essen, ist mein Vorschlag. Wenn ich mal hangry bin oder nicht genug essen bin, habe ich auch, alles ist schlimm und Jesus ist sowieso nicht da. Aber gutes Essen. Aber was das Brot auch symbolisiert, ist einfach Gemeinschaft mit Gott und dass er Offenbarung schenkt. Er möchte dir zeigen, dass er den ganzen Weg eigentlich mit dir gegangen ist. Und manchmal sieht man das nur, wenn man zurückschaut, im Rückspiegel. Und das habe ich dieses Jahr gemacht und habe die 3 Jahre zurückgeschaut. Und habe gesagt, hey, eigentlich war Gott so da. Er hat mich nach Tirol geschickt, weil er wusste, dass Tirol das Beste für mich ist. Und hat mir Offenbarung geschenkt nach 3 Jahren. Aber jetzt schaue ich zurück und sehe, hey, er war da. Er war da, als meine Schwester mir gesagt hat, du musst zurück in Gemeinschaft, du musst zurück zu Freundschaften. Er war da, als ich nach Tirol gegangen bin und wirklich jedes Wochenende nach Wien gefahren bin und jedes Mal, als ich von Wien nach Tirol gefahren bin, geweint habe, fragt meine Schwester, es stimmt wirklich, für ungefähr 6 Monate übrigens, weil ich so enttäuscht war von Gott. Und jetzt stehe ich da und denke mir, boah, Gott ist so gut. Er hat mir nichts davon gegeben, was ich mir erwünscht habe. Nichts. Zero. Und all das, was ich brauche. Meine Hoffnung, mein Leben ist in Gott, in seine Versprechen. Und auf dem beharre ich. Und wenn ich Heilung bräuchte, dann würde ich bis zu meinem letzten Atemzug sagen, hey, da steht in deinem Wort, ich warte auf Heilung. Mein Anker ist in dem, wer Gott ist. Er liebt mich, er ist souverän und ich würde ungern einen Gott folgen wollen, der meine Wünsche erfüllt, so wie ich es ihm sage, und nicht souverän genug wäre, um zu wissen, hey, ich weiß es besser als du. Ich sehe viel weiter. Ich sehe Generationen nach dir und ich sehe Generationen vor dir. Ich sehe den Nachbarn, mit dem du noch ein Gespräch führen musst. Und ich sehe die Heilung, die du noch brauchst. Ich sehe deine Unreife. Und ich sehe deinen Zerbruch besser, als du ihn siehst. Und ich muss auch ehrlich sagen hier, ich habe das gleich noch nie so gesagt, aber mit Ende 30 kann ich sagen, dass ich das erste Mal das Gefühl habe, dass ich in Österreich angenommen bin und angekommen bin. Und ich bin mit 3 Jahren nach Österreich gezogen. Es ist eigentlich Heimat. Und all das kann ich heute hier sagen, weil vor 3 Jahren Gott Nein gesagt hat zu einem Traum nach Amerika. Ich lade dich heute ein, wenn du Jesus nicht kennst, dich auf ihn einzulassen. Ich habe dir schon ein Worst-Case-Szenario gesagt, er enttäuscht dich. Aber es ist besser, als du dir vorstellst. Und er hat so viel mehr, als das du glaubst, was du brauchst. Lass dich auf diesen Jesus ein. Probier es aus. Und lass dich enttäuschen. Und du, der mit Jesus geht, die mit Jesus geht, wo vielleicht dein Glaube gerade ein bisschen am Wanken ist, und du denkst, na, wo ist Jesus? Oder wenn du dein ganzes Leben oder Jahre, Jahrzehnte auf Jesus gewartet hast und sagst, er ist noch immer nicht da, dann habe ich heute ein Gebet für dich. Und zwar, Jesus, du kannst aus Asche Schönheit machen, das sagst du in deinem Wort. Und Jesus, heute spreche ich Leben aus über die Aschen zerbrochener Träume. Und ich spreche Leben in Körper hinein, die sich seit Jahren ein Kind wünschen. Und ich spreche Leben in den Ehen hinein, die seit Jahren zerbrochen sind. Und ich spreche eine neue Vision für Träume, die zerbrochen sind. Ich spreche Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Und ich spreche eine neue Perspektive in dein Leben hinein, im Namen Jesu. Jesus, ich bitte dich, dass du heute in Gemeinschaft, heute in Kirche, die Leute, dass sie, wenn sie am Abend beim Tisch sitzen, zum Mittag am Tisch sitzen, dass du ihnen offenbarst, dass du immer mit ihnen warst und immer bei ihnen sein wirst. Ich spreche deinen Frieden aus, den du versprichst im Johannes, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, den die Welt nicht verstehen kann. Deinen Schutz, Jesus, über uns, unsere Herzen, und hilf uns, mit offener Hand zu träumen, dass du, auch wenn du Dinge wegnimmst, wir wissen, dass du mit mehr von dir, besserem von dir ersetzen wirst. Im Namen Jesu, Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.